Herzlich willkommen zu Diabetes on Air, dem Sanofi-Podcast für Fachkreisangehörige. Zu unserem heutigen Thema Diabetes und Ramadan begrüßen wir Herrn Dr. Helmut Walter und Frau Sigrid C. aus einer diabetologischen, internistischen Schwerpunktpraxis in Nürnberg. Frau C. ist eine erfahrene Diabetesberaterin mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung in Klinik und vor allem in der Praxis. Herr Dr. Helmut Walter ist Diabetologe DDG und er arbeitet seit mehr als 40 Jahren in der Diabetologie, überwiegend in der Klinik und seit 9 Jahren in der Praxis. Die Praxis deckt das gesamte Therapiespektrum von Typ-1-Diabetes, Typ-2-Diabetes, LADA, MODY und Gestationsdiabetes ab. Alle modernen Therapieverfahren kommen ebenfalls zum Einsatz. Sie haben einen umfangreichen Patientenstamm mit einem großen Ausländer- bzw. Migrantenanteil und die meisten dieser Patienten bekennen sich zum islamischen Glauben. Und genau das ist der Schwerpunkt dieser Episode, der Fastenmonat Ramadan, dessen Beginn sich jedes Jahr um einige Tage verschiebt. Wie lassen sich der Wunsch nach Ramadan-Fasten mit einer Diabeteserkrankung in Einklang bringen? Was müssen Patienten und Patientinnen mit Diabetes beim Fasten wissen und was müssen Ärzte und Ärztinnen beim Anpassen der Therapie beachten? Ja, und damit sage ich herzlich willkommen, liebe Frau C. und lieber Herr Dr. Walter.
Hallo, Herr Dr. Walter, haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Heute war eine Patientin bei mir. Sie hat eine Gestationsdiabetes, ist in der 26. Schwangerschaftswoche und wir haben uns eigentlich ganz nett unterhalten. Sie fragte mich, ob sie an dem bevorstehenden Ramadan teilnehmen kann, beziehungsweise wie sie sich verhalten soll. Wir haben uns unterhalten, dass ihr Vater auch zuckerkrank ist und regelmäßig fastet.
Ja, Sie sehen aus der Frage Ihrer Patientin, dass unsere Patienten sich sehr früh Gedanken machen über das Verhalten beim Ramadan. Und in der Tat ist der Ramadan ja der 9. Monat des islamischen Mondkalenders und rückt damit jedes Jahr um 10 oder 11 Tage nach vorne, steht also kurz vor der Tür. In der Vergangenheit konnten wir unseren Patienten in einer kleinen Gruppenschulung das Verhalten am Ramadan bei Diabetes nahebringen. Jetzt zu Zeiten von Corona sind wir ja auf Einzelberatungen und individuelle Beratungen angewiesen.
Muss denn diese Patientin dann wirklich den Ramadan einhalten? Wenn der Ramadan beginnt, wäre sie im dritten Trimenon ihrer Schwangerschaft. Ich persönlich habe zu ihr gesagt, dass ich das nicht so gut finde, zumal es durchaus sein kann, dass wir dann zusätzlich zu der Ernährungsberatung und den Ernährungsempfehlungen auch noch Insulin benötigen müssten, um die Blutzuckerzielwerte zu erreichen.
Also Sie haben ja völlig recht. Im Fastenmonat Ramadan darf man von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang weder essen noch trinken, auch keine Tabletten einnehmen. Wohl aber, und das ist wichtig für unsere Patienten, den Blutzucker kontrollieren und Insulin spritzen. Und für die Mehrheit unserer muslimischen Mitbürger ist das Einhalten des Fastens, das ist mein Eindruck, ein wesentlicher Bestandteil ihrer Religionsausübung. Und wir sollten also jedem, der es wünscht, auch dieses ermöglichen. Bezüglich Ihrer Patientin, natürlich ist sie nicht verpflichtet zu fasten. Schwangere, Mütter, die stillen, Frauen mit der Periode, Kinder, kranke, ältere Personen, aber vor allem auch Patienten mit chronischen Erkrankungen sind von der Verpflichtung zum Fasten doch ausgeschlossen.
Der Vater meiner Patientin hat einen Diabetes mellitus Typ 2, also eine chronische Erkrankung. Kann er denn fasten, wenn er das will?
Ja, interessanterweise hat eine Arbeitsgemeinschaft der Internationalen Diabetesföderation Diabetes in Ramadan International Alliance bereits 2016 in Absprache mit den höchsten Führern des Islam eine Verlautbarung herausgegeben, die uns hier weiterhelfen kann. In dieser Verlautbarung wird ein sehr hohes, ein hohes und ein niedriges Risiko beim Fasten unterschieden. Und das bezieht sich vor allen Dingen auf drohende Stoffwechselentgleisungen wie Hypo- und Hyperglykämie, aber auch vor allem auf Komorbiditäten wie zum Beispiel Niereninsuffizienz, KHK, Zustand nach Apoplex und so weiter. Nach einer Publikation haben wir in Deutschland etwa 600 bis 700.000, vielleicht auch mehr Patienten mit Typ-2-Diabetes muslimischen Glaubens. Und wenn man den Umfragen glauben darf, den letzten aus Europa, so möchten ungefähr 79% der Typ-2-Diabetiker an mindestens 15 Tagen, das heißt in der Hälfte der Fastenzeit, fasten. Bei islamischen Ländern liegt das etwas höher. Da gibt es eine ältere Umfrage, da sind es 64%, die die ganze Fastenzeit von 30 Tagen einhalten und 94% mindestens 15 Tage. Das heißt, wir können von einem ausgeprägten Wunsch unserer Mitbürger islamischen Glaubens mit Diabetes ausgehen, das Fasten eigentlich einzuhalten.
Ich finde, das Hauptproblem ist die völlig veränderte Nahrungsaufnahme. Nicht nur zeitlich, sondern auch die Üppigkeit der Mahlzeiten. Die erste Mahlzeit, Iftar, wird nach Sonnenuntergang, also nachts, gegessen. Eigentlich entgegen unserem zirkadianen Rhythmus, weil wir eigentlich nachts nicht essen, sondern ausschließlich tagsüber. Die nächste Mahlzeit, Sahur oder auch Suhoor genannt, erfolgt kurze Zeit später, nämlich vor dem Sonnenaufgang. Je nach Jahreszeit und dementsprechend der Länge der Nacht sind nur wenige Stunden zwischen den zwei Mahlzeiten. Wir haben eine große Aufnahme von vielen Kalorien und Kohlenhydraten in einer kurzen Zeitspanne.
Ja, das scheint ja genau das Problem bei unseren Patienten zu sein. Früher war ich der Auffassung, dass eine Fastenzeit zu einer gewissen Gewichtsabnahme und einer Verbesserung damit der Stoffwechselführung führen müsste. In der Zwischenzeit ist die Erfahrung aus der Praxis eher so, dass dies in Ausnahmefällen zu beobachten ist. Die Patienten haben eher die Tendenz zuzunehmen und manche gar nicht zu knapp. Und das wird natürlich dann auch in einer Verschlechterung des Stoffwechsels gemessen am HbA1c deutlich.
Früher habe ich immer meinen Patientinnen und Patienten gesagt, sie sollen ihre Mahlzeiten zu Iftar und zu Sahur mit dem Handy fotografieren, dass wir eine bessere Grundlage haben für die Ernährungsberatung. Diese Bilder haben aber gar nichts, eigentlich wirklich nichts mit der gesunden Ernährung zu tun, wie wir sie typischerweise empfehlen. Bei Iftar waren viele frittierte und gebratene Speisen, Kartoffeln, jede Menge Datteln und Milchprodukte auf den Bildern zu sehen. Für Sahur waren es typischerweise Weißbrot, gebratene Eier, Getreideprodukte, Currys und Joghurt. Mengenmäßig keine kleinen Mengen, sondern eigentlich recht üppige Mahlzeiten.
Also wenn ich Sie so richtig verstehe, dann bedeutet ja das Fasten am Ramadan keine Reduktion der Nahrungsmenge, sondern nur eine zeitliche Verschiebung der Nahrungsaufnahme. Und damit wäre meine Empfehlung, die ich allen Patienten eigentlich gebe, wichtig, dass eine Gewichtskonstanz schon ein sehr schöner Erfolg wäre. Was wären denn von Ihrer Seite so typische Empfehlungen, dieses Ziel zu erreichen?
Für Iftar würde ich empfehlen, also nach Sonnenuntergang, viel Gemüse und oder Salat, auf fettarme Zubereitung der Beilagen achten, Hülsenfrüchte und helles Geflügelfleisch. Fisch ist auch in Ordnung, besser zumindest als Rindfleisch. Reis und Vollkornbrot, Obst in kleinen Mengen und wenig Datteln. Baklava würde ich nicht empfehlen, das ist viel zu süß. Viel Flüssigkeit, auch über die ganze Nacht, ungesüßter Tee und wenn es ohne Zucker oder ohne Süßes nicht geht, dann die Verwendung von Süßstoff. Für Sahur, also die Mahlzeit vor Sonnenaufgang, Lebensmittel mit hohem Ballaststoffgehalt, Vollkornprodukte, Haferflocken, Reis, Naturjoghurt, Hülsenfrüchte, es können auch gekochte Eier sein, keine gebratenen Eier. Und natürlich viel, viel Flüssigkeit, dass die Patienten über den Tag ausreichend Flüssigkeit haben. Am schönsten wäre es, wenn sie dann auch tagsüber Blutzuckerkontrollen machen würden, häufiger als normal und abhängig natürlich von der medikamentösen Therapie, zwischendurch auch das Ganze kontrollieren.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für unsere Patienten, die ja in der Regel nicht allein mit einer Ernährungsempfehlung behandelt werden, sondern mit Antidiabetika zusätzlich. Und dabei ist es einfach wichtig, das mit den Patienten zu besprechen, denn die Diabetes in Ramadan Alliance spricht von einer fünffach erhöhten Gefahr einer hyperglykämischen Entgleisung und sogar von einer 7,5-fach erhöhten Gefahr für eine Unterzuckerung. Die Korrektur, also Umstellung und Dosisadaptation der Medikamente ist also ein ganz wesentlicher Teil unserer Empfehlungen. Neben einer möglichen Ketose, eventuell auch Ketoazidose, spielt, und das haben Sie ja schon betont, die drohende Dehydratation eine wichtige Rolle, also die Flüssigkeitszufuhr in der Zeit, in der es erlaubt ist. Und in den heißen Ländern, ja, da ist auch die Thrombosegefahr zu beachten.
Einfacher ist doch dann sicher die Umstellung bei den Diabetes-Medikamenten, die nicht zu einer Unterzuckerung führen können, oder?
Ja, eigentlich ist das ja ganz einfach. Für Metformin erfolgt die Einnahme zu Iftar und Sahur in unveränderter Dosierung. Metformin kann keine Unterzuckerung induzieren. Und das Gleiche gilt für die DPP-4-Inhibitoren, also die Gliptine. Die werden ohne Dosisreduktion und dann natürlich vor Iftar eingenommen. Ebenso gilt das für SGLT2-Inhibitoren. Und auch die werden vor Iftar ohne Dosisreduktion eingenommen. Alle diese Substanzgruppen können ja keine Unterzuckerung erzeugen. Wenn wir von SGLT2-Inhibitoren sprechen, dann nochmal der Hinweis, das, was Sie schon erwähnt hatten, die Flüssigkeitszufuhr ist extrem wichtig. Kommen wir zu den GLP-1-Rezeptoragonisten, die einmal die Woche injiziert werden, natürlich unverändert in gleicher Dosierung. Bei täglicher Injektion eines GLP-1-Rezeptoragonisten wird diese Injektion natürlich vor Iftar erfolgen. Nur bei der Therapie mit den Sulfonylharnstoffen ist eine Dosisreduktion wegen der Unterzuckerungsgefahr von 25% empfehlenswert. So wird es zwar empfohlen, aber meist wegen der größeren Nahrungsmenge wird keine Dosisreduktion notwendig sein. Natürlich wird die Hauptdosis zu Iftar eingenommen. Bei zweimaliger Einnahme ist vor allem dann die Dosis zu Sahur zu reduzieren.
Wenn ein Typ-2-Diabetiker dann insulinpflichtig ist, wird es doch schwieriger, die richtige Insulindosis anzupassen, wegen der Hypogefahr. Wenn die Patienten dann unterzuckern, müssten sie das Fasten unterbrechen oder abbrechen. Das wäre dann wahrscheinlich nicht so geschickt.
Genau, das gilt es zu beachten und ins Auge zu fassen. Liegt eine BOT, also eine basal unterstützte orale Therapie vor, so können die langwirksamen Insuline wie Glargin 100, Glargin 300 oder Decludec problemlos am Abend weiter injiziert werden. Auch hier empfohlen wird zwar eine Dosisreduktion von 15-30%, doch nach meiner Erfahrung ist oft wegen der kräftigen Nahrungsaufnahme dies nicht notwendig, aber sogar auch nicht möglich. Wenn eine BOT mit zwei länger wirksamen Insulinen pro Tag erfolgt, muss natürlich die Basalinsulindosis vor Sahur um 30-50% reduziert werden. Hier noch an etwas, was mir gerade einfällt. Bei der Reduktion des Basalinsulins sollten wir darauf achten, dass wenn gleichzeitig ein SGLT2-Inhibitor eingenommen wird, dass da doch die Gefahr der Entwicklung einer Ketose trotz adäquater Flüssigkeitszufuhr besteht und so auch sich eine normoglykämische Ketoazidose entwickeln kann. Hier wäre vielleicht doch dann die Situation zu kontrollieren, indem wir die Ketonkörper im Urin untertags doch kontrollieren lassen.
Müssten die Patienten Bolusinjektionen mit Normalinsulin oder kurzwirksamen Analoginsulinen zu den Mahlzeiten anpassen, wenn sie denn jetzt abends viel mehr essen als normalerweise und ja in den frühen Morgenstunden?
Sie haben recht, es trifft vor allen Dingen die Dosisreduktion, die trifft vor allen Dingen auf Sahur zu. Das bedeutet, hier wird empfohlen, dass wir eine Reduktion von 25-50% vornehmen, je nach Nahrungsmenge. Die Dosis zu Iftar bleibt in der Regel unverändert oder muss sogar noch erhöht werden. Nicht nur wegen der Nahrungsmenge, sondern weil unser Körper ja nach einer längeren Nahrungskarenz bei der ersten Mahlzeit danach deutlich mehr Insulin benötigt. Und das geht eigentlich nur anhand mehrfacher Blutzucker-Selbstkontrollen. Schwierig wird die Situation, wenn wir etwas veraltete Therapieregime wählen oder vor uns haben, wie zum Beispiel dreimal Normalinsulin zu den großen Mahlzeiten und einmal NPH-Insulin zur Nacht. Da ist natürlich zu beachten, dass vor Iftar und Sahur die Injektionen erfolgen, aber vor Sahur deutlich 25-30% reduziert werden müssen. Das Problem entsteht dann untertags, weil letzten Endes, wenn wir das NPH-Insulin dann mit Sahur spritzen, das NPH-Insulin nicht 12 Stunden lang wirkt, sondern nach 4 Stunden seine Wirkmaximum hat, also die Hypoglykämiegefahr da ist und wir daher nicht eine volle Dosis spritzen können. Das heißt, eigentlich müssten diese Patienten dann 2-mal NPH-Insulin während des Tages spritzen. Wir machen das einfach so, dass wir in der Regel eigentlich solche Patienten anlässlich des Ramadan doch deutlich auf die länger wirksamen Basalinsuline umstellen.
Herr Doktor, darf ich nochmal zusammenfassen? Grundsätzlich ist also für den Großteil unserer Patienten das Fasten vollkommen okay. Wenn Sie Blutzuckerwerte kontrollieren, wenn Sie ein bisschen auf die Ernährung achten, wenn keine Entgleisungen vorliegen und Sie vorher mit Ihnen oder mit mir das Ganze besprechen, dürfte es kein Problem sein, dass Sie fasten.
Ja, das sollte unsere Bemühung sein, für unsere Patienten das zu erreichen. Oft ist es ja so, dass Patienten das Fasten am Ramadan beim Arzt gar nicht ansprechen, aus lauter Angst, er könnte es wegen der chronischen Erkrankung verbieten. Das heißt, wir müssen von uns aus auf die Patienten zugehen und das ansprechen und sie ermuntern, eben am Fasten teilzunehmen. Ihrer schwangeren Patienten werden wir empfehlen, nicht am Ramadan-Fasten teilzunehmen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Kompensationsmöglichkeiten der Nächstenliebe im Islam. Deren Vater, der kann, wenn sonst keine gravierenden Erkrankungen wie zum Beispiel eben Herzinfarkt oder Schlaganfall oder PAVK oder Niereninsuffizienz vorliegen, der kann ohne weiteres nach Umstellung und Adaptation der Diabetesmedikation am Fasten teilnehmen, sofern er nicht vor Beginn des Fastens eine drastische Blutzuckerentgleisung aufweist. Also, wir wollen allen unseren Patienten das Fasten problemlos ermöglichen.
Ja, Herr Doktor, das ist super. Das werde ich meiner Patientin gleich weitergeben. Da wird sie sich freuen. Wir bedanken uns.
Ja, mit diesem Fazit sagen wir Dankeschön an Sie beide für das interessante Gespräch zum Ramadan. Und wir hoffen, dass auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einige Tipps aus dieser Folge zum Ramadan mitnehmen konnten und vor allem Anregungen für die tägliche Praxis bekommen haben. Wir würden uns freuen, Sie auch zu einer neuen Folge Diabetes on Air begrüßen zu dürfen. Dieser Podcast ist absolut produktneutral.